Auszeit. Der Recken-Podcast.
Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Auszeit von der Auszeit. Denkste, die Handball-Europameisterschaft ist in vollem Gange. Unsere Recken Fabian Böhm und Timo Kastening sind mit der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz auf der Platte. Und unser sportlicher Leiter Sven-Sören Christoffersen ist als ZDF-Experte vor Ort. Nates Zechte für Slowenien, Morten Olsen für Dänemark. Derweil läuft die Vorbereitung der TSV Hannover-Burgdorf auf die zweite Serie in der Handball-Bundesliga auf Hochtouren. Und wir haben eine tolle Meldung zu verkünden. Das sind doch perfekte Gründe für einen weiteren Podcast. Ich freue mich drauf. Ich bin Olli Seidler.
Und ich bin Markus Ernst. Und Olli, wir beide haben ja heute, wir sind ein bisschen traurig, wir beiden, denn wir konnten am Wochenende nicht jubeln. Aber unser Gast, dem geht's umso besser, denn wir haben unseren spanischen Co-Trainer und Trainer der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft Ica Romero bei uns. Hallo Ica.
Hallo, guten Tag.
Siehst du das Glänzen auf seinem Gesicht, die beiden spanischen Rot, Rot-Gelb, die Flaggen sind da.
Europameisterschaft natürlich ein Riesenthema. Wie verfolgst du das? Wie hast du das Spiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Deutschland gesehen? Diese klare Angelegenheit.
Ja, natürlich. Ich habe gefreut, weil ich werde nicht lügen. Ich bin aus Spanien. Ich denke mehr als 12, 13 Jahre mit der Nationalmannschaft Spanien gespielt und ich habe viele, viele Freunde da in der Nationalmannschaft.
Bist Weltmeister geworden mit Spanien.
Ja, lange.
Ja. Vor ein paar Jahre. 2005, 200 Länderspiele für Spanien.
Ja, und natürlich freue mich vor Spanien, freue mich ein bisschen schade vor unsere Spieler, so Fabian Böhm, Timo Kastenis, auch vor Kai. Es macht ein bisschen Schmerzen, weil natürlich, ich habe gedacht, okay, wäre ein spannendes Spiel, und am Ende der kleine Kalten wäre entscheidend, aber es war falsch. War vor der ersten Minute, bis der letzten Minute in Spanien auf vorne.
Du hast zusammen mit Carlos Ortega geguckt. War Spanien jetzt im Nachgang einfach so gut oder war Deutschland auch einfach schlecht den Tag?
Weißt du, es wäre nicht schlechte Sache über Deutschland, über den Trainer oder die Organisation oder die Vorbereitung für das Spiel. Ich würde sagen, dass Spanien war überragend. Ich habe gesehen, Spanien in der Vorbereitung spielen und auch in der ersten Spiel war so mit Up und Downs. Ich war nicht ganz, ganz sicher, aber Spanien hat richtig gut das Spiel vorbereitet und richtig gut geplant. Mit dieser 5-1-Affair, das ist typisch für Spanien, aber ich sehe es so schwer zu attackieren. Auch in der Angriffsposition natürlich gegen 6-0, wir haben sehr gut gespielt. Natürlich, wir müssen auch reden über Gonzalo Pérez de Vargas und der Torwart Gonzalo hat, ich denke, eine 40% oder ein bisschen mehr als 40%. Das war der Unterschied.
Ist das momentan eine perfekte Mischung zwischen erfahrenen Spielern bei den Spaniern, die unheimlich viel schon bei Turnieren auch erlebt haben, und jungen, talentierten Jungs?
Ja, ich denke ja. Ich denke, es ist die perfekte Mischung. Jetzt müssen wir genießen die Gegenwart, weil wir haben eine gute Mannschaft natürlich, aber die Mittemanns, wir haben recht drei sehr gute Mittemanns und auch der Christopher, aber sie sind ein paar Jahre so alt und dann, wenn wir qualifizieren und dann nach Tokio, das kommt eine Periode, dass Spanien muss finden eine Lösung, weil wenn Raúl Entre Ríos, Cañella, Sarmiento und Aguinagalde sind raus nach der Olympia, wenn sie sind in Olympia, dann kommt ein Periode, dass wir müssen auch diese neuen Spieler finden.
Also steht ein Umbruch an bei Spanien. Jetzt ist der Sieg von Spanien gegen Deutschland für mich jetzt keine Überraschung. In der Höhe ist es mit Sicherheit eine Überraschung. Mhm. Aber es gab bei diesem Turnier ja schon wirklich große Überraschungen. Ja. Frankreich raus in der Gruppenphase, verliert gegen Portugal und gegen Norwegen. Dänemark, Morten Olsen war nicht im Kader bei dem Spiel, aber verliert zu Hause quasi in Malmö. Das ist ja fast Heimspiel gegen Island. Und Slowenien mit Nates Zechte und dem neuen Trainer Lubomir Vranjes gewinnt in Schweden mit 2 Toren. Für dich auch bisher das Turnier der Überraschung?
Ja, ich finde Überraschung. Natürlich ist große Überraschung. Frankreich raus war vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, das war in der Hauptrunde. Ich denke, Frankreich, das erste Spiel gegen Portugal, immer das erste Spiel ist das beste Spiel in der Turnier. Dann gegen eine Mannschaft Portugal, dass niemand rechnet mit Portugal, aber sie haben richtig gute Spieler. Sie sind auf vorne gegangen die letzten Jahre, richtig, richtig gute Qualität. Sie kennen einander, weil sie spielen fast alle zusammen in Porto oder Sporting. Und erstes Spiel, pum, verlierst du und dann du bist mit dem Druck gegen Norwegen gewinnen. Und sie haben es geschafft. Das ist, denke ich, finde die große Überraschung momentan in der Turnier. Und natürlich, ja, wir haben gesagt, Slowenien hat gegen Schweden gewonnen, aber das finde ich überraschend, weil sie spielen in Schweden, in Malmö. Das macht einen großen Vorteil. Aber Slowenien hat für mich sehr, sehr gute Kader, sehr gute Spieler.
Haben wir ja auch im letzten Podcast mit Sven-Sören Kristoffersen Slowenien so ein bisschen zum Geheimfavoriten hier deklariert. Unser fachkundiger Auszeit-Podcast.
Da hatten wir sogar noch Urban Lesjak eigentlich mit auf der Rechnung, der dann allerdings nicht das in den finalen Kader geschafft hat. Aber die machen das richtig gut.
Ja, sie machen richtig gut. Ja, und wir reden auch mehr Überraschung, das Spiel gegen Island und Dänemark. Das war auch Überraschung. Mit oder ohne Morten Olsen. Das war für mich auch Überraschung.
Jetzt haben ja vor dem Turnier viele auch den neuen Modus kritisiert, dass es 24 Teams gibt, dass die Qualität eventuell drunter leidet. Jetzt bei diesen ganzen Überraschungen muss man ja sagen, aber dass es doch scheinbar so ist, dass viele Teams enger aneinander gerückt sind. Ne? Dass also nicht mehr nur man sagt, ja, Dänemark, Frankreich, Spanien, Norwegen, Deutschland noch so die großen fünf, sondern dass da mehrere Teams sind, die den Titel holen können, oder?
Das stimmt. Ich bin total bei dir, Markus. Auch ist eine kleine Kalt, dass der Pre-Olympic ist in 3 Monate.
Ja.
Wir müssen auch denken, dass nur der EM-Champions geht direkt nach Tokio und ist nur ein Freiplatz. Diese Mannschaft, die wir haben schon geredet, sie sind schon qualifiziert für den Pre-Olympic mindestens.
Ja.
Und manchmal diese Turnier macht der letzte Chance für Nationalmannschaft wie Slowenien, Portugal, Österreich etc. Und sie haben die letzte Möglichkeiten für die Pre-Olympic qualifiziert. Mhm. So, sie sind indirekt vielleicht mit ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Motivation als die anderen Nationalmannschaften. Wenn wir gucken auch die letzte EM vor der Olympia, das hast du auch gemerkt, dass die Favoriten vor der Olympia oder die Mannschaften, das ist ein Qualifizier, war nicht seine beste vor der Olympia oder der
Deutschland musste sich noch qualifizieren und hat dann den Europameistertitel 2016 überraschend gewonnen.
Genau. Kann passieren, aber muss nicht so passieren.
Wie siehst du die Chancen für die deutsche Mannschaft, sich weiterzuentwickeln, auch in der Hauptrunde dann vielleicht sich als Gruppe besser gefunden zu haben? Sind ja doch einige Spieler, die im Endeffekt Christian Prokop fehlen.
Ich werde ein Beispiel geben. Ich erinnere mich, 2006 war ein anderes Format, aber auch war ein EM. In der ersten Gruppe, Spanien, wir haben gewonnen gegen Frankreich, plus 10. Frankreich war fast raus, am Ende sie haben gewonnen, ein bisschen Glück, pom, pom, sie sind in den Finale, aber wir haben minus 10 verloren in der Finale gegen Frankreich, minus 9. So war 19 Tore unterschieden in einer Woche. Das wollte ich sagen, dass natürlich das Spiel gegen Spanien war gar nicht gut, wir müssen ehrlich sein, aber das ist so lange, kann viel, sage ich, passiert. Sie müssen weiter seine Arbeit verbessern und weitermachen und natürlich, die Chance ist da. Und natürlich, wenn ein hypothetisches Finale Spanien-Deutschland, das Spiel vor 3 Tagen ist zum Verweis.
Ich möchte an 2016 jetzt erinnern, da haben wir, glaube ich, in der Vorrunde gegen Spanien verloren.
Das war knapp.
Und im Finale, da wirst du dich nicht ganz so gerne dran erinnern.
Naja, auch.
Haben wir hoch gewonnen. Das sind ja so Parallelen, die würde ich jetzt, wenn ich Bundestrainer wäre, zumindest aus der Kiste rausholen
die Köpfe
und diese Motivationsspritze auf jeden Fall nutzen. Wie ist denn dein Kontakt während des Turniers zu den Reckenspielern? Schreibst du WhatsApp-Nachrichten an Fabian Böhm, an Timo Kastening, Morten Olsen und Nates oder wie?
Fast jeden Tag. Fast jeden Tag, wir bleiben in der Kontakt auf, zu wissen, wie geht's, wie sind hier, wie Moral ist auch. Nun natürlich, ich bin jeden Tag, natürlich nach dem Spiel gegen Spanien, habe viel mit Fabi und mit Timo geredet, bei WhatsApp und das. Ich habe gesagt, nur das ist so lange, wir müssen, sie müssen nur weiter. So, der Leben ist so, nur weiter.
Es gab ja beim ersten Spiel gegen die Niederlande eine relativ kuriose Situation bei der Auszeit, 50. Spielminute, Christian Prokop holt die Spieler zusammen und sagt dann, und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dann spielen wir über außen zu, wie heißt du nochmal? Und hat dabei Timo angeguckt. Wir haben mal Timo dazu befragt und können ja mal rein. Und das hat er gesagt.
Ja, umso witziger war es natürlich, dass 2 Hannover-Spieler im Mittelpunkt standen, das Spiel mit den Reporter vom ZDF mit voller Wucht am Kopf erwischt. Ich passe mich immer mit Böhmi ein und ich weiß, was er für harte Pässe spielen kann. Und dann mit dem Namen von Timo, das merkt sich Christian vielleicht jetzt auch für die Zukunft, wie ich heiße, war schon sehr, sehr witzig und ereignisreich für uns beide.
Ja, habe ich gehört und danach habe ich ein bisschen gelacht. Und ich denke, Timo hat gesagt, dass hier in Hannover auch seine Trainer, aber das ist nun nicht so ganz.
Weil ich wollte gerade sagen, das müssen wir klarstellen. Er hat gesagt, dass Carlos ihn auch manchmal vergisst. Stimmt das?
Nein, Timo, nee. Manchmal, wir haben ein Problem, weil wir müssen sagen, so Hannes und Giannis.
Ja, das ist schwer für Spanier.
Giannis und Hannes, das kann sein, aber Timo
Er wollte den Kanzler ein bisschen schützen. Einmal.
Ja, vielleicht er wollte nicht so Druck mit Prokop machen.
Jetzt warst du ja auch lange Zeit, ich glaube bis zur letzten WM, auch Teammanager noch der spanischen Nationalmannschaft. Was waren da so deine Aufgaben? Wie hast du das da im Turnier erlebt? Was musstest du da rund ums Team erledigen?
Ja, meine Aufgabe war, das war die Brücke mit den Spielern, mit den Nationaltrainern, auch die Brücke mit den Spielern zu dem Präsidenten und auch so und mit den Sponsors auch, weil ich denke, es wirst dass in einer Nationalmannschaft gibt eine Person, das kann kontrollieren. Viele sagen, zum Beispiel der Trainer muss fokussieren, dass der Spieler spielt gut. Der Spieler muss fokussieren nur, dass alles ist gut und sie müssen Handball spielen und fokussieren. Muss eine Person, das muss kontrollieren, viele sagen, so der Pressetermin, der Sponsor auch in Spanien, sie sind so wichtig, in alles sind so wichtig, aber für uns ist ganz, ganz wichtig, dass sie kommen. Sie müssen auch, musst du ein bisschen erklären, was ist los, dass sie müssen danach die Kohle weiter
Sponsorenpflege.
Sehr wichtig und auch natürlich mit dem Präsidenten. Ich denke, es ist eine wichtige Sache, dass alle Nationalmannschaft haben in Deutschland. Du hast Olirovic, dass er ist überragend, so wie er macht.
Wie ist das eigentlich grundsätzlich? Man hat ja immer eigentlich auch gesagt, die Handball-Bundesliga ist die beste Liga der Welt. Als Carlos Ortega gekommen ist, hat er gesagt, das ist so die NBA des Handballs im Endeffekt. Jetzt haben andere Länder natürlich auch aufgeschlossen. Die Liga, aber die Bundesliga immer noch natürlich ein Highlight. Aber was ist die Rolle der Bundesliga insgesamt, wenn man den internationalen Handball verfolgt?
Ja, erste ist bestimmt, was Carlos hat gesagt, hier Bundesliga ist unbedingt die beste Liga, weil ist der NBA für uns natürlich. Fast alle Spieler will in Bundesliga kommen. Wir gucken jedes Jahr das. Und natürlich ist ein wichtiger Faktor, dass wenn angefangen der EM oder der BM oder der Olympia, fast alle Mannschaften vor der ersten Acht, fast 80% der Spieler da in der Nationalmannschaft. Ich denke, für die Bundesliga ist gut, aber ist auch schlecht, aber ist auch schwer zu erklären. Ich werde versuchen und das schneiden und dann ist
nein, wir schneiden nichts.
Das. Ich denke, wird ein Moment, dass der Spieler wäre angefangen zu überlegen. Es sind zu viele Spiele in der Bundesliga, zu starke Spiele. Ist die beste Liga der Welt. Und was ist passiert? Dass danach kommt immer jedes Jahr ein BM oder ein EM im Januar, im Winterpause. Ja. Ist ein Monat. Dann der Spieler, alle will in der Nationalmannschaft, natürlich, selbstverständlich. Dann kommen das viele Verletzungen. Du machst einen Schnitt in der Bundesliga vor einem Monat, vor der Zuschauer ist es schlecht. Vor der Liga ist es schlecht. Dann kommen wieder die Spieler vor der EM. Wir haben schon einen wichtigen Spieler, das Ivan Martinovic, ist verletzt vor uns. Ist so wichtig.
Mit Fußbruch, Operation.
Dann kommen viele Spieler verletzt. Ich denke, EAF, IAF müssen eine Runde weiter gucken und natürlich der EM und der BM ist sehr wichtig, aber ich bin der Meinung, dass sie müssen machen jede 4 Jahre wie Fußball.
Kannst du dir vorstellen, weil wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass die Handball-Bundesliga so ein bisschen wie die NBA ist. In der NBA ist es aber ja so, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dass bei WMs meistens die Spieler da spielen, die eher jetzt nicht so LeBron James heißen oder Anthony Davis oder wie die alle heißen, sondern dass da eher so die, ich will jetzt nicht sagen schlechteren, aber nicht die so ganz bekannten auftreten. Kannst du dir vorstellen, dass das in Zukunft in der Bundesliga, durch die Bundesliga, durch die hohen Spiele vielleicht auch so wird, dass nur die Top-Spieler wie Sander Sargosen, Mikkel Hansen, dass die vielleicht auch nur noch Olympia spielen?
Was ist passiert? Dass diese Spieler natürlich kommen zu Hause und regnen. Okay, wenn ich gehe nach Kiel, ich habe noch 6 Jahre Karriere in Bundesliga. Aber wenn ich gehe nach Ungarn, das ist, habe nur 6 wichtige Spiele in der Saison plus Champions League, das kann nicht 6, sondern 9. Manchmal mehr Geld, richtig gute Spieler, überlegen so auch das. Mhm. So, wir müssen finden eine Lösung, weil am Ende, das ist passiert schon. So, diese Spieler, das gehen in andere Ligas, Ungarn, Frankreich, etc.
Spanien, Barcelona.
Etc. In Spanien, Barcelona, zu sagen, ja, und natürlich, ich habe Angebot für Kiel, Flensburg, aber hier ist die NBA. Hier, du brauchst viel mehr Spieler, viel mehr Reisen. Alle Spiele sind stark. Wir gucken in diese Liga, dass jedes Spiel, ist egal, wo gehst du, du bist 100% oder du kannst verlieren. Das ist das Problem. Was kann sein eine Lösung? wie ich habe gesagt, jede vier Jahre. Und dann die Angstrennen wird ein bisschen weniger und wir können genießen die besten EM und WMs mit den besten Spielern, wie im Fußball, in der Olympia auch. Aber mit diesem Format, Bundesliga am Ende, wir haben Probleme.
Wird drunter leiden, ja. Ist zwar ein Wunschszenario, was du hier aufmalst, aber so wie es im Moment aussieht, es werden ja eher mehr Mannschaften bei einer EM, sind jetzt 24, nicht mehr nur 16, wie es vorher war. Es wird jedes Jahr gespielt, wie du es gesagt hast. Kann es nicht auch eine Lösung sein, wie in der NBA, dass man sagt, okay, die haben 82 Spiele, mit Playoffs sind es dann sogar mehr, haben aber dann im Sommer eben 3 Monate Zeit. Jetzt ist ja das Groteske, wir gehen mal vom Positiven aus, die Halbfinalspiele sind Slowenien gegen Spanien und Dänemark-Deutschland, dann wären 4 Recken auf jeden Fall im Halbfinale, davon gehen wir jetzt mal aus. Die würden dann bis zum 26.01. spielen in Stockholm, glaube ich. Mhm. Und 5 Tage später oder 6 Tage später heißt es dann Hannover gegen Kiel.
Ja.
Wie geht das?
Ja, geht nicht. So geht, muss geht, aber ist nicht sehr optimal. Wir reden über eine Möglichkeit. Ich hoffe, das kann passieren mit dem Regen. Aber die anderen Mannschaften auch, Kiel, Flensburg, Löwen, viele Mannschaften, hast viele Spieler und dann kommen 4 Tage später angefangen der Liga. Dann in 3 Monaten kommt der Pre-Olympic. Und das in der Arbeit vor 4 Jahren ist in einem Wochenende. Mental, auch vor den Spielern, Achtung, das Pre-Olympic ist der wichtige, der ist in 4 Jahren, genau. Pum, pum.
17.04. bis 19.04. ist, glaube ich, das Turnier, was in Berlin stattfindet.
Und du schneidest die Bundesliga, die NBA für Handball in Oktober. Du schneidest mehr als 1 Monat in Januar, Dezember und Januar. Dann kommen im April, denke ich, dieses Jahr.
17. bis 19.04. ist das.
Und dann noch 10 Tage.
Kurz vorher war noch Final Four in Hamburg. Pokal in Hamburg.
Und nicht nur wegen den Spielern. Das ist ein Produkt. Und hier, Markus, dass er weiß mehr als ich. Das ist ein Produkt. Du musst verkaufen diese Produkte. Ja. Gibt viele Sponsoren, viele Zuschauer. Das fast für mich ist es schwer zu verstehen. Diesen Monat ist kein Handball. Dann in dieser Woche kein Handball. Sky muss auch verkaufen seine Produkte. Die
kannst du hier.
Ja.
Olli da. Freut sich, er arbeitet dabei.
Okay, okay. Passt. Der Sponsor investieren Geld für ein Produkt. Die Vereine investieren Geld für die Zuschauer. Gibt eine Produkte, das 4 Schneiden in jedes Jahr ist nicht optimal. So, wir müssen eine Lösung finden. Das, ich denke, deswegen Bundesliga, EAF, sie sind nicht die besten Freunde, weil sie müssen finden eine Lösung und wir finden nichts. Und am Ende, wer verlieren? Alle und die Spieler. Und die Spieler sagen, ich gehe nach Ungarn oder Polen oder Spanien. Das ist Ruhe, viel weniger wichtige Spiele. Meine Karriere kann 5 Jahre mehr länger sein.
Um nochmal die Geschichte und das Thema Europameisterschaft zum Abschluss zu bringen. Du hast unglaublich viel Erfahrung selber auf internationalem Niveau. Wie gesagt, 2005 Weltmeister. Du bist bei den Olympischen Spielen und bei der Weltmeisterschaft mit Bronze dekoriert worden. Bei der Europameisterschaft noch eine Silbermedaille geholt. Was sind in solchen Turnieren im Endeffekt die Knackemomente? So, was wäre jetzt in dem Moment, wenn wir auch mal auf die deutsche Mannschaft nochmal blicken, was sind die Momente, die im Endeffekt die Sache in die richtige Richtung drehen können?
Ich habe, ich denke, 5 oder 6 gespielt und am Ende, du musst schaffen bis Halbfinale. So, du musst weiter gewinnen, jetzt müssen gegen Kroatien. Wenn du im Halbfinale schaffst, das ist andere Welt. So, das ist wie ein Final Four in Köln, wie ein Final Four in Hamburg, wie ein Final Four in dem. Wenn du da bist, am Wochenende, du musst in diesem richtigen Moment den Spieler fresh als möglich das sein und Motivation und natürlich Vorbereitung. Aber du musst schaffen bis Halbfinale und dann ist alles möglich.
Eins müssen wir noch ganz kurz festhalten, nämlich Modus Hauptrunde. Da haben wir auch in unserem Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Deutschland ist, selbst wenn sie alle Spiele in der Hauptrunde gewinnen sollten, nicht automatisch im Halbfinale mit dabei, Markus.
Das ist so. Es hängt davon ab, wie die anderen Mannschaften spielen. Deutschland würde zum Beispiel ein Sieg der Spanier gegen Kroatien sehr helfen. Und wenn sie dann alle Spiele gewinnen, dann sind sie wahrscheinlich, hängt aber auch noch ab, wie Österreich spielt. Also Spanien muss alles gewinnen für Deutschland, das wäre sehr gut. Und wenn Deutschland dann alles gewinnt, dann wären sie im Halbfinale korrekt. Aber warten wir es ab, es bleibt spannend.
So, machen wir die Schleife drum.
Genau, wer viel gewonnen hat in der Hinrunde, das war die TSV Hannover Burgdorf, Ika, mit dir und Carlos als Trainerteam. 31-9 Punkte, 1 Punkt hinterm THW Kiel. Bist du ein wenig überrascht?
Du kennst mich, ich bin ein positiv Mensch, vielleicht maximal extra positiv.
Das stimmt.
Das ist eine auf meine Fälle, dass ich bin extra positiv. Natürlich ist eine überragende Saison bis jetzt. Alles ist super gelaufen. Und das Einzige, das alle wollen, ist weiter. Aber weiter Spiel für Spiel. Natürlich wäre dumm zu sagen, ja, das ist der Normale. Nee, das war auch eine Überraschung für alle, dass wir können jetzt im 1. Februar spielen zu Hause gegen Kiel, 1. gegen 2. und Liderat vor der Bundesliga zu kämpfen. Das ist überragend, unglaublich. Aber wir sind da. Wir müssen benutzen unsere Chance. Wir können nicht denken, ja, okay, alles ist gut, alle sind zufrieden, wir sind gut sowieso, die Saison wäre überragend, wir sind in Hamburg. Come on. Wir müssen weiter, wie wir können. Und wir gucken, wo wir können am Ende sein.
1. Februar, Heimspiel in der TUI Arena, schon jetzt restlos. Pickepacke ausverkauft, wird eine fantastische Atmosphäre. Knapp 10.000 Leute, die dann da sein werden. Ist es eigentlich, wir haben es vorher schon mal ganz kurz anklingen lassen, ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es eben so kurz nach der Europameisterschaft dann wieder losgeht gegen Kiel?
Ui. Das ist eine gute Frage. So, zu Hause spielen mit 10.000 Zuschauer ist ein Vorteil. Großer Vorteil. Großer Vorteil, natürlich. Gegen Kiel spielen ist auch immer schwer. Gegen Kiel. So, wir machen die Balance. Bam. Und dann, wir reden, es kommt darauf an, wie unsere Spieler kommen, wie der Spieler von Kiel kommt. Ja, wir haben gesagt, der Fälle von Ivan Martinovic für uns ist vorerst traurig und für uns ist auch sehr schwer und sehr kompliziert und schade. Aber ja, ich freue mich, dass kommt der erste in der TUI Arena zu sein mit 10.000 Zuschauern gegen Kiel. Um vor der erste Platz zu kämpfen, was kann ich sagen?
Jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit, bis das Spiel dann ansteht, so 2,5 Wochen ungefähr. Ihr habt letzte Woche Freitag mit dem Training wieder angefangen. Sehr kleinen Kader jetzt, du hast es gesagt, viele Spieler bei den Nationalmannschaften noch oder halt auch verletzt oder krank. Was kann man denn in diesen 3 Wochen bis zum Spiel gegen Kiel jetzt überhaupt machen mit dem Kader? Woran arbeitet ihr im Moment?
Wir arbeiten viel Physikal, Kraft und Laufen natürlich. Das ist ein Moment, du machst jetzt wieder die Full Power für die Spieler, das braucht das. Auch können wir auch viele Individuals trainieren, das ist immer gut zu haben Zeit, weil in der Saison sind viele, so viele Spieler, dass du hast fast keine Zeit, das kannst du einen Tag trainieren, so nur werfen vor den Kreis, ein bisschen auch Entscheidungen vor den Rückraums, der Affair 1 gegen 2 vor den Außens, der Verteidigungen, so individuelle Sage, dass in der Saison, in der normalen Saison, hast du nicht so viel Zeit, weil die Leute sind auch müde und du musst Zeit vor vorbereiten das Spiel, dass jetzt können wir auch diese Zeit benutzen, zum Beispiel wir haben hier unsere 3 Christopher und das ist auch gut für dem, zu trainieren individuelles vor den Würfen, vor der Abwehr, vor machen ein bisschen mehr Stärke und ja, kannst du, natürlich musst du und kannst du alle Zeit benutzen für die individuelle Part.
Du hast das ja eben gerade angesprochen, jetzt war das eben ein Start, auch nicht unter den allerbesten Vorzeichen, eben weil Ivan Martinovic sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat. Malte Donker hat ja auch immer noch Schulterprobleme. Oban Lesjak hat erstmal ein bisschen Urlaub gehabt, das war nett. Alfred Jönsson war krank. Maid Patrail und Domenico Ebner waren mit ihren Nationalmannschaften mit Estland und Italien bei der WM-Quali unterwegs. Die anderen Nationalspieler, Böhm, Kastening, Zechte, Morten Olsen. Jetzt haben wir eben mit Ivan Martinovic und Malte Donker auch 2 Linkshänder, die angeschlagen sind. Braucht eigentlich die TSV Hannover Burgdorf jetzt in den Wintertransfers nochmal was auf dieser Position? Brauchen wir noch einen Linkshänder?
Redest du über den Trainer oder über den...
Du bist der Co-Trainer.
Du kannst dir eine Forderung aufstellen.
Du kannst dir was wünschen, du kannst sagen, ich gebe mein Comeback und mache das so.
Nee, ich würde sagen, dass die Verletzung von Ivan und von Malte, das wäre ziemlich lang. Meiner Meinung nach, dass beim wir können, ich werde ein Spiel holen. Weil die Situation ist, dass wir haben nur eine Linkshänder haben, die nächste Sekte. Für Kämpfen da oben in der Bundesliga und zu kämpfen in Hamburg. Mein Wunsch wird, einen Spieler zu holen. Aber wenn wir nehmen einen, muss einer, das kann uns wirklich helfen. Weil wenn wir nehmen einen, sagen, okay, wir haben einen vor Training, nein. Aber wenn wir haben die Möglichkeit, einen Spieler zu holen, das kann wirklich helfen. Ich würde sagen, natürlich ja. Bis Ivan und Malte sind wieder fit. Aber dann natürlich gibt es viele Sachen in den Vereinen, das ist nicht meine Arbeit und das muss andere Personen.
Nicht deine Entscheidung.
Ja. Ja, Wintertransfers sind ja in der Regel sehr schwierig, da suchen ja auch noch ganz andere Mannschaften aktuell, so wie der FC Bayern München. Und
aus dem Stand muss jemand weiterhelfen, das ist im Winter immer eine Herausforderung.
Tut sich da auch schwer. Ich glaube, die Füchse Berlin haben ja mit Fabian Wiede einen ähnlichen langfristigen Ausfall. Die haben schon die weiße Fahne gehisst und gesagt, sie werden keinen Linkshänder mehr verpflichten. Von daher wird das wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Zudem haben wir aber ja auch Morten Olsen, der, ich glaube, im Finale bei der WM letztes Jahr 5 Tore geworfen hat.
Aus dem Feld heraus.
Gegen Norwegen von Rückraum rechts.
Genau.
Also es gibt ja auch durchaus Optionen, wie ihr das im Team kompensieren könnt. Und vielleicht gibt ja Ica Romero oder Carlos Ortega auch spontan ihr Comeback auf dem Spielfeld, weil seit dieser Saison arbeitet ihr ja auch fleißig im Kraftraum mit, habe ich auch schon selber gesehen. Das heißt, körperlich müsstet ihr beiden doch in Topform sein, oder?
Aber musst du mit Carlos reden, weil er ist Linkshänder. Ja, ja. Wir brauchen Linkshänder, so ich bin Linkshänder, musst du mit Carlos reden. Und
ja, das werdet ihr beiden doch bei einem Rioja schon diskutiert haben, oder?
Ja, aber du musst das mit Carlos reden. Aber ich denke, das Optimal ist, du versuchen zu finden eine Spieler.
Also man geht lieber auf Nummer sicher. Wie ist überhaupt das Verhältnis zu Carlos Ortega? Ihr arbeitet jetzt im dritten Jahr zusammen, er als Chef, du als Co-Trainer. Wie befruchtet ihr euch gegenseitig?
Für mich ist das Erste zu sagen und ehrlich zu sein, für mich ist eine Ehre, mit Carlos zu arbeiten und mit Carlos zu sein. Ich finde, dass wir sind nur Trainer und Co-Trainer, wir sind Freunde, wir können über alles reden und das ist super, weil natürlich Carlos braucht nicht immer einen Co-Trainer zu sagen, ja, hast du recht und das, wie du willst, sonst eine Person mit Confidence und ehrlich meinen zu sagen, okay, vielleicht können wir das verbessern oder das ist nicht so, wie ich denke und er ist so zufrieden mit dieser Situation. Wie ich habe gesagt, ich denke, wir machen eine sehr gute Kombi zusammen, weil er ist der beste Trainer, den ich kenne. Er ist überragend in allen Faktoren. Und in den Faktoren, dass vielleicht er ist nicht das Beste, für sich Hilfe, ich versuche zu helfen und ich denke, wir passen sehr gut zusammen.
Und da gibt es ja dann in diesem Zusammenhang auch noch was ganz Besonderes, was uns sehr erfreut. Es gab vor einem Jahr, glaube ich, die Vertragsverlängerung für Carlos Ortega. Und da in diesem Zusammenhang wurde verkündet, Ica bleibt auch noch ein Jahr und dann wird Ica Romero die TSV Hannover Burgdorf verlassen. Jetzt gibt es eine andere Entwicklung.
Ica, was machst du ab dem 1.7.2020?
Ui, in der 1.7. Ich hoffe, dass ich immer noch in Urlaub bin.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber,
ist verlängert ein Jahr noch hier mit yes. In der Recken.
Da.
Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden.
Un Applaus.
Danke. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben gesagt, letztes Jahr wir haben verlängert. Carlos, 2 Jahre, ist nur ein Jahr. Ich war immer offen und ehrlich mit dem Verein und mit Carlos. Natürlich meine Zukunftsidee in der Zukunft ist, eine Schritte oben und Headcoach zu sein. Mhm. Aber ich habe keine Eile. Ich war ehrlich in jedem Angebot, das ich habe gehabt. Der Verein Smure war immer in Kontakt und Heike, was ich habe und was ist mein Wunsch. Carlos auch. Und die beste Chance für mich war, hier zu bleiben. Am Ende wir haben gefunden, die Möglichkeit und die Lösung, mindestens ein Jahr noch hier zu bleiben und freue mich sehr, ehrlich gesagt.
Das freut den Verein, glaube ich, auch. Das Weihnachtsgeschenk gibt es dieses Jahr also im Januar in Form, dass das spanische Erfolgstrainerteam der Recken auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird. Du betreust ja auch zusätzlich die A-Jugend, da auch als Head Coach. Wie hat dich diese Rolle weitergebracht? Wir haben schon viel gehört von Spielern, die hier waren. Also Veit Mewas hat uns letztens mal erzählt, wenn er mit dir trainiert, da wurden ihm ja ganz neue Plätze auf dem Spielfeld aufgezeigt oder Räume, die er vorher gar nicht wahrgenommen hat. Das können wir uns ja
können wir auch noch mal reinhören.
Also ich muss sagen, ich glaube, mein Trainer, der mich am meisten geformt hat, ist Ica Romero gewesen. Diese 2 Jahre in der A-Jugend, da habe ich so viel gelernt, das ist unglaublich. Allein von der Taktik her und von den Räumen her, die man lesen kann und sehen kann und Wurftechnik, Handgelenk, Wahnsinn. Also ich muss sagen, glaube ich, dass da Ica mich am meisten von allen Trainern, ich hatte viele gute Trainer, aber dass mich Ica da am meisten geformt hat.
Ja, ich versuche viel Individualtraining mit den jungen Spielern zu machen. Ich denke, es ist die beste Möglichkeit für die Spieler, dass sie sind fast in der Brücke zwischen den Jugend, zweiten Herren und ersten Herren. Mhm. Wir können reden natürlich über Veit, Mewas, Martin Hane. So die Spieler, dass sie sind da in der ersten Herren. Ich versuche, dass sie lernen, was ist natürlich die Taktik, die Technik oder die andere View oder die andere Möglichkeiten für den Handball. Aber auch, ich versuche immer, dass sie lernen, was ist ein Profi zu sein. Egal, welche Qualität hast du in der A-Jugend, B-Jugend oder mit 18, dann der Schritt zwischen der A-Jugend vor der ersten Herren in einer Bundesliga ist ganz, ganz unterschiedlich und total etwas anderes. Ich will nicht nur ein Trainer zu sagen, okay, wir trainieren das, und wir spielen so und vor allem das Gleiche, sonst ich versuche, dass diese Spieler den Schritt zwischen der Jugend plus der ersten Herren einfach zu machen.
Da musste ja auch letztes Jahr das Herz aufgegangen sein, als mit Martin Hanne und Veit Mewas bei den Rhein-Neckar-Löwen zwei ganz junge Spieler aufs Spielfeld kamen und da mal richtig das Spielfeld gerockt haben, würden wir Recken sagen. Veit Mewas jetzt auch gerade der beste Spieler des Vier-Länder-Turniers geworden bei der U20-Nationalmannschaft. Wie siehst du die Entwicklung der Jungen?
Die Entwicklung wir reden jetzt über Veit, über Martin. Die Entwicklung ist überragend. Ich bin sehr froh für die beiden. Wenn wir reden über Veit, ist ein Spieler, das ich muss stoppen zu trainieren. So, ich muss nicht sagen, nee, das ist nicht
sagen. Lachen muss ihn, ja,
genau. Ja, musst du sagen, okay, das ist vorbei, nimm einen Tag Ruhe. Er macht alles und sehr gut. Er hat natürlich die Möglichkeiten jetzt und in der Zukunft hier in der ersten Herren zu sein. Das auf jeden Fall. Natürlich, du meintest, der Spiel gegen René Karloven, sie haben beide überragende Spiele, denke Martin hat 6-7 Tore, ich weiß es nicht erinnern. Aber die Leute haben viel über das geredet und sagen, ja, ein Spiel kannst du gut machen. Meine Aufgabe ist, dass du machst eine Saison, nee, zwei Saison, drei Saison. Ja. Und das ist etwas anderes. Ein Spiel mit einem Spieler mit Qualität, den niemand kennt, ist sehr gut. Aber meine Aufgabe ist, dass diese beide plus zwei, drei, das wird kommen, nicht nur ein Spieler, sodass die kommende Recken und sagen, okay, du kriegst einen Profivertrag, weil du bist jetzt eine auf der Recken. Recken und vor nicht nur ein Spiel, sondern vor 10 Jahren. Das ist meine Aufgabe.
Der Fußballtrainer Arsène Wenger, der lange beim Arsenal Football Club trainiert hat, hat mal gesagt, wenn du von der U19 zu den Männern kommst, das ist das, wenn du mit dem Fahrrad auf die Autobahn gehst.
Ja.
Ist das im Handball vergleichbar und ist es im Endeffekt dann später auch eine Sache des Kopfes?
Ja, ich bin total der Meinung. Deswegen habe ich gesagt, dass der Schritte zu B-Jugend, A-Jugend, okay, ist eine kleine Schritte. Vor der A-Jugend ist weiter Herren. Ist schon eine Schritte, weil das ist in Männer. Aber wenn du angefangen hast mit der Jugend bis zu erste Herren trainieren und spielen gegen die beste Spieler aus der ganzen Welt, das ist eine, wie du hast gesagt, ein Fahrrad in der Autobahn. Und das brauchen Zeit, brauchen Arbeit, brauchen Kämpfen.
Ich möchte unseren jungen Hörern des Podcasts jetzt nur den Hinweis geben, also man darf natürlich von der A-Jugend auch dann gerne in der ersten Herrenmannschaft mitspielen. Mit dem Fahrrad sich auf die Autobahn zu begeben, das würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das ist auch verboten in Deutschland.
Genau, das ist auch verboten, ja.
Kommen wir nochmal zurück zu der Rolle auch als A-Jugendtrainer. Da hast du auch im letzten Jahr große Erfolge gefeiert. Ihr wart im Halbfinale der deutschen Meisterschaft, im Viertelfinale mit royaler Unterstützung von Juan Carlos, der da war, ein großes Brimborium in der Halle. Dieses Jahr lief es nicht ganz so gut. Warum?
Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Ich denke, wir müssen andere Meinung haben vor der Zukunft, was wir arbeiten in Burdos zusammen. Ich werde nicht sagen, dass Helmar macht schlecht oder ich mache schlecht. Wir sind ein Team. Der Jugend ist so abhängig von zwei, drei Spielern.
Mhm. Heidmar Felixson, der Trainer der U23 und die Kooperation dementsprechend mit der U19.
Ja, wir haben da und das Problem ist, dass wir haben zu wenige Spieler vor das Ganze, vor der Jugend und das zweite Herren. Und so, er kann nicht gut trainieren, ich kann nicht gut trainieren und am Ende, wir müssen so spontan alles machen und das hat nicht geklappt.
Aber manchmal muss man ja auch, gerade auch in der Jugend, den Teamerfolg oder die Titel hinten anstellen und die individuelle Förderung, was du ja auch vorhin gesagt hast, was eine deiner Kernaufgaben ist und deiner Markenzeichen, in den Vordergrund stellen, damit eben dann vielleicht die Veit Mewas, die Martin Hannes, die Peter Juric, Justus Fischer, großes Kreisläufer-Talent aus der Jugend, dass die eben dann in 3 bis 5 Jahren in der ersten Herrenmannschaft ist. Und wenn man dann keinen Titel mit der A-Jugend gewonnen hat, dann ist das wahrscheinlich so. Muss man das akzeptieren, oder?
Ah ja, Wenn du mir fragst, was ich will, deutsche Meister sein oder zwei Spieler vor der Jugend kommen in der Stechern, ist wäre keine Frage. Aber
ja, das ist bei deiner Titelsammlung aber auch leicht, das zu sagen.
Nein, ich sage das. Natürlich, die anderen Spieler, die ich habe, sie kämpfen und sie sind sehr nett und ich bin sehr zufrieden mit den Spielern, die ich habe. Aber wenn wir reden von Titelsgewinn, die Mentalität oder die Organisation muss etwas anderes. Aber wenn du mir sagst, was für mich ist besser, das Veit, Martin, Justus in dritter Jahre sind in der ersten Herren, deswegen wir arbeiten. Und ich denke, die Philosophie für die Recken und für uns, von wir, ist, dass diese Jungs einmal wird in der TUI Arena oder in der Südlake Hall mit uns zusammen sein.
Wie hat das eigentlich alles bei Ica Romero angefangen? Wie bist du zum Handball gekommen? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Wer war dein Vorbild? Wer hat dich da überhaupt hingebracht?
Ich habe mit 8 Jahren angefangen, in der Schule in Spanien, in meiner Schule. Mein Papa war immer Fußballer. Mein alter Bruder hat angefangen, Handball zu spielen. Und ich habe okay, Fußball ist so schlecht. Ich will angefangen probieren Handball. Ich habe probieren. Ich war nicht so überragend, aber ich war besser als im Fußball. Und ja, für mich war ganz, ganz Spaß gehabt. Ich war da in der Schule und dann mit 16. Ich habe eine Möglichkeit gekommen. In das Leben musst du die Möglichkeit benutzen. Und dann Juan Carlos Pastor, bueno, der Trainer Jess Ausseg, der war auch in Valladolid damals in der Nationalmannschaft, der hat mich gesehen einmal in der Schule und sage, okay, wer kann Potenzial zu haben. Ich sage, bist du bei mir gekommen in Valladolid? So.
Valladolid.
Was ist die Frage? Ja. Und ich bin mit Fahrrad in die Autobahn gegangen. Wann hast du gefragt? Ja, natürlich.
Damals ging das noch.
Ja. Genau. Deswegen, ich habe so angefangen da in Valladolid. War meine erste Schritte, so wie Profis zu sein. Und für mich war meine beste Periode da.
Dann ging es ja weiter. Barcelona, ja, bist du lange gewesen?
Von Valladolid nach Leon, Leon, Villarreal, Villarreal, Barcelona, Barcelona, Berlin.
Was war das persönliche Highlight? Also jetzt mal in Nationalmannschaft, klar, Weltmeistertitel etc., bei den Olympischen Spielen mit dabei. Was war das, was outstanding war?
Ja, ich muss machen Top 3. Mein erstes Spiel in der Asobal-Liga mit Valladolid mit 16 Jahren. Das ist der Top 3 mit 16.
Das war sogar ein Dreirad.
Da bist du wirklich mit dem Fahrrad zur Halle gefahren.
Du hattest ein Fahrrad. Ich konnte nicht Auto fahren. Okay, in Spanien kannst du, aber ich habe nichts gemacht. Und dann, ja, vielleicht der erste Liga-Titel mit Ademar León. Das war, wir haben gesagt, der Dream Team Barcelona geschlagen. Und das war ein Gesicht für den spanischen Handball. Ja, Finals der Champions League mit Barcelona 2005 auch. Würde ich sagen, diese drei.
Top 3. Zu Hause hast du Top 1. Wenn wir so ein bisschen mal den Schwenk zum Privaten hinkriegen. Deine Frau, Laura Steinbach, auch eine begnadete Handballerin, Nationalspielerin. Wie hast du denn diesen Volltreffer gelandet?
Ich bin nicht ein Mann, das redet viel über meine Persönlichkeit, aber ich kann sagen, dass ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern kann nichts besser sein. Und hier in Hannover, voll gut und voll cool und voll gut. Ich weiß nicht, wie kann der
Fühlt
beste... Fühlt
sehr wohl.
Ja. Mehr.
Sehr wohl. Also nochmal für Hausmänner zum Mitschreiben. Also ihr seid verheiratet,
ja.
Aber du hast deinen Nachnamen Romero und sie hat ihren Nachnamen Steinbach.
Ja.
Nicht zusammen irgendwie Romero Steinbach oder so. Sondern
nee, ich bin Iker Romero Fernández Lorenzo Pérez Gracia Bejarano Espina Hermosa und Laura ist Laura Steinbach.
Jetzt wiederholst du das bitte?
Romero.
Aber bei uns ist das auch so. Meine Frau hat auch ihren Namen behalten und ich habe meinen Namen behalten.
Ja, und ich finde ihn super, weil jetzt Luis und Maria, unsere Kinder, sie sind Luis Romero Steinbach und Maria Romero Steinbach und nicht nur Romero. Natürlich, ich respektiere die Kultur. Wir haben in Spanien viele Sagekulturen, das ist gut, aber ich finde vor den Nachnamen ist immer gut zu
bleiben. Wie unterhaltet ihr euch denn zu Hause? Weil sie kann ja auch Spanisch.
Ja.
Wie sprecht ihr Spanisch mit den Kindern? Sprecht ihr Deutsch? Englisch?
Zu Hause, wir sprechen Deutsch und mit meinen Kindern. Okay, Maria hat knapp einen Monat.
Ja,
aber sowieso, ich rede nur Spanisch mit Luis und Maria. Nur Spanisch. Laura spricht nur Deutsch.
Also werden sie bilingual großgezogen.
Ja.
Und beidhändig nachher.
Und beidhändig, ja.
Rex, Händler momentan Luis, aber Luis hat knapp im Februar 2 und wie er kann mit dem Ball kontrollieren. Also überragend, wie er macht.
Handball oder Fußball?
Alles mit Ball. Alles Fußball, Handball, Basketball, alles mit Ball. Es ist überragend, wie er macht.
Wie ist das eigentlich mit der deutschen Sprache? Du hast ja, es ist ja wunderbar, sich mit dir auf Deutsch zu unterhalten. Ich habe mal so einen Text ausgedruckt. Mal gucken, ob du auch die größten Klippen überwinden kannst. Wäre mal ein Satz für dich. Den musst du mal vortragen.
Alle 7 Reckenschippen stehen an der Reckenklippen. Die Gegner in der Rippen stippen, wie sie von der Klippen kippen.
Jawohl, sehr gut. Das ja? andere ist Englisch, das ist wahrscheinlich einfacher.
Das
war
jetzt hier bei Fischers Fritz.
Ah ja.
Das ist aber ganz gemein, was der Olli jetzt hier ausgegraben hat für die IKA. Aber das hast du gut gemacht.
Ja.
Hast du dich sehr schwer getan mit der deutschen Sprache, das zu erlernen? War das kompliziert für einen Spanier? Oder?
Ja, ganz. Ich erinnere damals, ich bin nach Berlin gekommen und ich kann auch eine Geschichte, lustige Geschichte.
Ja, gerne.
Ja, ich war in Vorbereitung, ich habe in diesem Moment in Barcelona, in den letzten Monaten, habe ich nur ein bisschen so geguckt. Ich bin Iker, papa. Und dann ich bin nach Berlin gekommen und sage, okay, ich will eine Lehrerin, so eine Unterrichterin.
Eine deutsche Lehrerin?
Deutsche Lehrerin. Und der Verein hat eine Lehrerin gefunden, zu mir, und war sie kommt jedes zwei Tage zu Hause. Aber ja, erster Tag war richtig anstrengend, weil sie gesagt, ja, wir müssen mit der Grammatik. In diesem Mal war Vorbereitung, war dreimal einen Tag im Training, dann so 6 Stunden im Training und dann zu Hause kommen und dann 3 Tage später kommen und sagen, okay, wir müssen jetzt mehr Grammatik. Und dann ist bin, okay, bitte heute ein bisschen Ruhe, ein bisschen locker, pom. Nein, wir müssen jetzt. Und wir haben angefangen mit der Ö. Mit der O, mit den 2 Punkten. Ja. Und dann sag ich, okay, angefangen. Ja, nee, das kann ich nicht. Ja, weiter. Wir waren 10 Minuten mit Ö. Und ich habe gesagt, okay, weißt du was? Sagst du, el perro de perrito tenía un carrito. Wenn du kannst das machen, ich mach das so.
Ich mache Ö.
Nee, ich kann nicht. Okay, ich kann auch nicht. Und das war der... Und das war das letzte Mal, dass ich habe deutsche Lehrerin. Aber jetzt ich habe vor meinem Vertrag raus und ich habe nur vor der Straße gelernt und ein bisschen Büchern sage, okay. Ich habe so Angst drin und war zu wenig Zeit. Vor das.
Einfach die falsche Lehrerin.
Ja. Wer fängt denn schon mit den Umlauten an?
Es war zu wenig, Regeneration, es war nur immer Druck und Training.
Und diese, weil für uns, das Spanische, ehrlich gibt es Pronunciationssprache in Deutsch, das ist unmöglich. So, unmöglich. Ja. Und in das dritte Mal, sie will, dass ich mache perfekte Ö, ich kann ihn nicht. Und war in 2011. Und sagen, okay, weißt du das? Das ist nicht für mich. Aber ja, passiert.
Bei der Hochzeit war auch unter anderem ein berühmter Kollege mit dabei, der jetzt noch bei der Europameisterschaft im Einsatz ist für Spanien. Gibt ein Foto mit dir und Laura und Julen Aguinagalde. Ah.
Ja.
War guter Kumpel von dir?
Ja, guter Freund. Wir sind lange zusammen gespielt. Wir sind fast in der gleiche dort. So, er ist aus Irun, ich bin aus Vitoria. Das ist ja fast zusammen. Und wir sind vor mehr als 20 Jahren zusammen in der Nationalmannschaft, in Urlaub, in jeder Situation. So, ja, wir sind sehr gute Freunde. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr euch in Hannover mehr als wohl fühlt als Familie, dass ihr hier fast zu Hause seid. Es gibt ja auch viele spanische Restaurants in Hannover, spanische Ecken, spanisches Viertel ja sogar. Findet man Ica Romero da auch immer mal? Oder hast du einen Geheimtipp für unsere Hörer, wo man gut Spanisch essen gehen kann?
Ja, ich würde sagen, mein Wohnung. Ich würde sagen, meine Adresse.
Das müssen wir beide erst überprüfen.
Weißt du, was ist das Problem ist? Hier gibt es viele spanische Leute, viele spanische Restaurants. Ist nicht gemeint zu sagen, aber es ist wie wenn eine Deutsche geht nach Madrid und er will richtige Servis essen oder guten Hackfleisch oder Braten. Und sagst du, ja, ist gut, aber. Natürlich, der erste für die Produkte, die wir haben da, typisch. Meine ehrliche Meinung, ich habe nicht gefunden eine, zu sagen, ja, das ist super. Nein, wenn ich sage, gibt es ein paar, die sagen, ja, por qué, gibt es viele spanische Leute, kannst du Spanisch unterhalten, kannst du spanische Wein, ja, aber ich würde nicht vorstellen, ein Restaurant sagen, da ist ein richtiges spanisches Restaurant. Ich kann vorstellen, 100 in Spanien, aber in Deutschland.
Ist noch Luft nach oben.
Ist noch Luft nach oben, kenne ich aber auch. Also ich, Sevilla oder so, es geht dann irgendwo in eine Kneipe quasi an die Ecke und es schmeckt anders als hier in Deutschland. Und zwar egal, es ist nicht Hannover, also da kannst du auch nach Berlin oder nach Hamburg gehen. Also, was ist?
Aber nein. Du kennst dich ja auch sehr gut aus mit Rioja, mit Rotwein. Bob Hanning hat mal über dich gesagt, du warst ein Vorbild in dem Verein, du hast uns die Mentalität des Siegens vermittelt und wir haben teure Rotweinflaschen getrunken.
Ja, okay, vor der Rest des Weiß, danke. Vielen Dank. Ja, ich komme aus der Region, ich komme aus Rioja. So ja. Meine Familie hat auch einen kleinen Weinberg, sie machen unsere eigene Rotwein, ist Jahreswein, wir haben keine Crianza und Reserva. Aber mein Papa ist ein Profi für den Wein. Profi nicht, weil er ist Arbeit für den Wein, sonst hat er trinken sehr gerne. Und wir haben diese Kultur für den Wein da, wo ich komme. Und ich mag gerne Rioja zu trinken.
Ja, wir hatten ja ein bisschen darauf gehofft, dass du uns eine Flasche mitbringst, weil jeder Gast bringt eigentlich uns immer was mit hier.
Ja, wir können etwas anderes machen. Wenn ihr können nach Vitoria kommen, ich bringe eine Kiste oder zwei Kiste vorbei, kostenlos Geschenk. Aber für mich das Problem ist, hier zu mitbringen, weil importieren kostet mehr als der Wein, das kostet für mich. Aber wenn ihr nach Vitoria kriegen ihr den Wein, das sie wollen trinken.
Guck an.
So, Olli, müssen wir nur den ersten Auslandspodcast uns genehmigen lassen, ne? Im Sommer.
Live-Podcast mit einer Flasche Rioja. Ja, dann hauen wir voll auf die 12.
Voll auf die 12.
So, Ika. Du hast bei Real Madrid oder Ciudad Real und FC Barcelona gespielt. Für welchen Club schlägt dein Fußballherz?
Fußball, Madrid.
Warum? Für die Königlichen.
Warum? Ich finde, das Fußballclub Barcelona ist der beste Verein auf der Welt. So alles, was ich kann über Fußballclub Barcelona, ist überragend. So mehr war alles der wichtige Verein für mich. Aber ich bin kein Fan von Fußball, gar kein Fan von Fußball. Und mein Papa ist Dauerkarte für Real Madrid.
Ah, ja, ja. Okay.
Wenn du vorstellst die Frage, für welche Verein aus der Welt bist du? Fußballclub Barcelona. Ich bin ehrlich, ich kann nicht lügen. Ja. So, du fragst, ist.
Ja, alles gut.
Wir hatten vorhin übrigens gesprochen nochmal über euer Spiel in der vergangenen Saison mit der U19, als König Juan Carlos da war. Hast du eigentlich mit ihm gesprochen?
Mit Juan Carlos?
Ja.
Ja, ja.
Und
ja,
aber worüber habt ihr gesprochen?
Ich habe einen Tag vor dem Spiel mit ihm getroffen, mit aller Familie und gegessen. Ich hatte es schon mal kennengelernt, weil wir haben ein paar Mal mit der Nationalmannschaft. Unglaublich, ist unser König. Okay, yes, wir haben seinen Sohn, aber wie menschlich ist überragend.
Wie muss man sich solche Zusammentreffen vorstellen? Das ist ja für uns Deutsche so ganz schwer nachzuvollziehen. Aktuell gibt es ja auch im britischen Königshaus da mit Meghan und Harry so ein oder andere Geschichte drumherum. Wie ist das? Muss man sich da anders verhalten? Konntest du da der normale Ica Romero sein oder gibt es da besondere Regeln?
Ja. Ja, aber wirklich, war im ersten Moment, ich habe gedacht, okay, ich muss das Protokoll oder so. So, was kann ich machen? Er ist gekommen, so, komm zu mir. Wir haben da gesessen, wir haben über alles geredet. Okay, und er hat mich gelassen frei. Und wir waren 2 Stunden mit meiner Frau auch, Laura, mit der Königin Sophia und Christina. Und wir haben gefertigt, so, okay, das war wie ein Abendessen mit Freunden. Aber war ganz super, lustig und sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Also sehr bodenständig.
Also anschließend dementsprechend noch die Frage, also mit Juan Carlos hast du schon gesprochen und mit Sophia auch. Welche Persönlichkeit des geschichtlichen Lebens hättest du gerne mal getroffen?
Michael Jordan.
Michael Jordan.
Ja. Michael Jordan.
Ja.
Warum? Was bewunderst du an ihm?
Natürlich, wie er war, der beste Basketball und für mich der beste Sportler auf der Geschichte. Und auch diese Geschichte, dass er ist gelassen der Basket, dann ist gegangen da Baseball, andere Verein zu anderen Sport. Und dann ist wieder gekommen und wieder der Beste sein. So, ich sage, okay, ich gehe da, ich bin in der Top oben, ich lasse alles, ich gehe runter und ich komme wieder und ich bin wieder immer noch der Beste.
So ein bisschen wie Tiger Woods auch im Golf vergleichbar. Ne?
Ja. Aber
man muss dazu sagen, Ica Romero und Carlos Ortega sind ganz große Basketballer, Olli. Vor jedem Training oder wenn es die Zeit ist, wird da 2 gegen 2 gegen Ilja Brozovic, Urban Lesjak, Mait Patrail. Da geht's hart zur Sache. Das ist bald intensiver als so manches Erstliga-Handballspiel.
Ja, große Sportnation. Also, super im Fußball, super im Handball, super im Basketball.
Die können auch nicht verlieren, die beiden, Carlos und Ika, kann ich dir sagen.
Das Problem ist, wenn ich gegen Carlos spiele. Das ist klar. Trainer gegen Co-Trainer.
Ja.
Ich bin viel besser. Aber die Regeln enden jede Minute. Weißt du, die Regel ist geendet und klar, ist der Chef. So, manchmal, sowieso ist gewinnen immer. Aber
ich kenne einen Trainer früher bei GWD Minden. Bei der Bundesliga war das so, wenn Alt gegen Jung Fußball gespielt hat, wurde immer so lange gespielt, bis Alt gewonnen hat. Also, wenn wir dann.
Ich kenne auch ein paar in Handball. Ich kann auch sagen, ich kenne da, aber war im Basketball.
Aber nächste Frage.
Genau. Womit kannst du am besten entspannen oder wobei?
Wenn ich bin. Zu Hause mit Laura, mit meinen zwei Kindern. Und sie sind glücklich und gemüßt. Und natürlich, wir sind da, alles läuft gut, wir sind gesund. Glücklich, ich habe niemals gefunden einen Moment so schön wie diese.
Mhm.
Niemals. Dann kannst du reden über alles, sagen, natürlich, ich mag gerne jagen. Und diese, ja, ich jag gerne. Und natürlich, ich mag Spaß und ich mag auch Abendessen, aber dieser Moment, dass jetzt ich habe meine zwei Kinder da zu Hause mit Laura und alles ist super und natürlich mit einem Glas Rotwein, wenn du willst sagen, dieser Moment ist gar nicht vergleichbar für den besten Titel oder den besten Moment, das ist gar nicht, das ist nur
mir. Unbezahlbar.
Nein, unbezahlbar, unbezahlbar.
Windel oder Waschmaschine, was machst du im Haushalt überhaupt nicht gerne?
Windel, ich mache jeden Tag. Waschmaschine, vielleicht habe ich einmal gemacht. So, es war einmal gemacht. Ich mag gerne kochen.
Weil du keinen Bock drauf hast oder weil das eher von der Rollen oder von der Verteilung einfach so ist? Nein,
kein Rollen, weil manchmal, Laura, wenn uns die Seite, unsere Kinder sind in der Kita und da und machen in dieser Seite, ist nicht wegen, ich mag nicht. Waschmaschine ist viel einfacher als kochen und sowieso, ich mag gerne kochen, koche ich gerne, aber Binder mache ich jeden Tag und mache ich gerne auch. Gerne. Muss machen, was machen. So, das ist nicht ein Vorteil. Aber Waschmaschine, ich werde nicht schauen, wenn Laura dann als Kür da ist, würde ich sagen, nee, sie macht viel mehr. Vielleicht habe ich einmal gemacht oder so. Oder wie heißt das?
Bügel.
Bügel. Ich habe niemals gemacht in meinem Leben. Bügel, ich habe niemals in meinem Leben.
Bügel.
Bügel.
Ja, jetzt sind wir wieder für die Umlaute.
Sagen wir das Ü.
Kein einziges Mal in meinem Leben. Und ich habe mindestens 15 Jahre alleine gewonnen. Kein Mal. Und du würdest fragen, was hast du gemacht?
Das vertiefen wir in meinem nächsten Podcast. Wir können dich natürlich nicht entlassen, Ikaye, bevor du uns nicht gesagt hast, wer wird Europameister 2020?
Ja, muss ich sein, ne?
Ja.
Weil ich sage Spanien, weil ich will, dass Spanien gewinnt.
Gut, akzeptieren wir.
Als letzte Frage von mir, gibt noch viele Highlights auch für die Recken in dieser Saison. Es gibt noch das Final Four in Hamburg. Wie soll die Schlagzeile lauten nach dem Final Four für die Recken?
Recken, wir sind stolz auf ihr.
Oh, das ist ja super. Das beinhaltet alles.
Alles. Ich habe gedacht, du sagst, Romero klaut den Pokal und schläft mit ihm.
Nein, weil die Recken, wir sind stolz auf ihr. Kann sein, dass wir haben gewonnen. Kann sein, dass wir haben gekämpft wie der letzte Sekunde, aber wir haben es geschafft. Ja. Aber die Fans und die Leute am Ende des Turniers sagen, das ist meine Mannschaft.
Yes.
Perfektes Schlusswort, oder Olli?
Absolut. Besten Dank, Ika Romero. War ein fantastischer Podcast. Super, dass du da gewesen bist.
Das hat echt Spaß gemacht. Wir mögen diesen Podcast.
Danke.
In dem Sinne, Olli, Recken.
Rocken.
Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
Die Recken.
Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.